Die Opposition hatte in Ruanda keine Chance. Nach den Wahlen gestern geht es jetzt eigentlich nur noch darum, wie nah der amtierende Präsident Paul Kagame an die 100% kommt. Eine genaue Zahl soll es erst am Freitag geben, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Sehr demokratisch hört sich das alles nicht an. Unter anderem deshalb steht Kagame und seine Regierungspartei, die Ruandische Patriotische Front, kurz RPF, in der internationalen Kritik. Kagame scheint für die Ruander allerdings eine Art Garant zu sein, dass ein Völkermord wie 1994 nie wieder passiert. Damals wurden 800.000 Menschen ermordet. Eine sehr schwere Last für einen Demokratisierungsprozess. Ich spreche jetzt mit der Konfliktforscherin Julia Viehbach. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg und schreibt an ihrer Dissertation über Peace Building in Ruanda 1994 bis 2009. Guten Tag, Frau Viehbach.
Ja, guten Tag.
Sie haben in einem Aufsatz geschrieben, dass die Präsidentschaftswahlen entscheidend für die demokratische Konsolidierung sein werden. Andererseits stand der Gewinner schon vor den Wahlen fest. Sind die hohe Wahlbeteiligung und ein relativ friedlicher Ablauf schon Zeichen für eine Demokratisierung?
Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Indikator für eine Demokratisierung. Ganz im Gegenteil. Das ist ein oftmals vorhandener Mechanismus in sogenannten semi-autoritären Regimen, gerade im Vorfeld der Wahlen und bei den Wahlen durch Wahlkreismanipulation zum Beispiel oder Wählerlisten eben diesen Anschein eines demokratischen Systems zu geben. Von daher sind gerade diese Wahlen und vor allen Dingen auch die Menschenrechtsverletzungen im Vorfeld dieser Wahlen eigentlich vielmehr ein Indikator dafür, dass es nicht hin zu einer demokratischen Konsolidierung geht, sondern ganz im Gegenteil eigentlich zu einer Stärkung des autoritären Systems.
Was heißt das denn eigentlich, semi-autoritäres System?
Man könnte es auch umschreiben als elektorale Demokratie. Das bedeutet, dass es im Prinzip auf autoritären Strukturen beruht, aber der demokratische Anschein gewahrt wird durch diese Wahlen, die stattfinden. Das heißt also, dass man sagt, wenn Wahlen stattfinden, gibt es immer den Anschein, als ob es jetzt ein demokratisches System ist, weil die Bürger ja Entscheidungsmitspracherecht haben.
Die Gegenkandidaten, die stehen ja Kagame und seiner Partei recht na, gibt es überhaupt eine ernstzunehmende Opposition in Ruanda?
Nein, also das ist auch wiederum ein Merkmal, das vielleicht für Ruanda auch nochmal in anderer Form extremer durch die Historie zutrifft, dass eben durch bestimmte Strukturen oder Mechanismen im politischen System eigentlich die Bildung einer wehrhaften Opposition verhindert wird. Also um ein Beispiel zu nennen, müssen politische Oppositionsparteien, um als solche überhaupt anerkannt zu werden, müssen von der RPF registriert werden. Also die müssen im Prinzip die Erlaubnis bekommen, von der Regierungspartei als Oppositionspartei agieren zu dürfen, was eigentlich ein Unding wäre in einer nach westlichen Vorstellung einer so einer Demokratie.
Ja, Paul Kagame gehört ja selber der Minderheit der Tutsi an. Die war ja während der Kolonialzeit auch herrschend und gehört nun wieder zur politischen Führungsschicht. Welche Rolle spielt denn diese Zugehörigkeit noch? Und warum wird Kagame ja offensichtlich auch von den Hutu gewählt?
Ja, also vorweg muss man nochmal sagen, dass im Prinzip nach der Kolonialzeit die Hutu, wenn wir jetzt in diesen Kategorien sprechen wollen, die Macht übernommen haben bis 1993 und erst ab 1994 kam wieder die Tutsi nach Jahrzehnten an die Macht quasi. Ich glaube, dass auf politischer Ebene diese angeblich ethnische Konfliktlinie zwischen Hutu und Tutsi gar keine so große Rolle spielt mehr. Das ist eher auf der sozialen Ebene vorhanden, dass es da vor allen Dingen gerade für das Zusammenleben der Menschen durch diese Gräueltaten eben eine große Rolle spielt. Sogar die RPF ist eigentlich eine multiethnische politische Partei gewesen. Also sie hatte sowohl Hutu-Mitglieder als auch Tutsi-Mitglieder. Und die Frage ist jetzt wirklich, wer wählt jetzt da gerade wen? Ne? Also man kann gar nicht sagen, dass jetzt Kagame unbedingt von Hutu mit gewählt wird, weil man muss dazu auch sehen, dass viele Hutu gar nicht wahlberechtigt sind, weil diejenigen, die des Genozids verdächtigt sind oder im Gefängnis sitzen, die haben gar keine Wahlberechtigung.
Ah, interessant. Juristisch wird der Völkermord ja am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda in Tansania aufgearbeitet. Mhm. Im Land gibt es ja außerdem so eine Art neue Auflage dieser traditionellen Dorfgerichte, also wo Laien über angeklagte Menschen urteilen. Funktionieren diese Laiengerichte und tragen die letztendlich zur Versöhnung bei, wenn Sie sagen, dieser Konflikt spielt heute gar nicht mehr so eine große Rolle?
Lassen Sie mich das kurz richtigstellen. Also der Konflikt spielt auf der politischen Ebene keine Rolle.
Ja.
Keine große
okay.
Rolle, sage ich mal. Aber auf der sozialen spielt er natürlich eine ganz, ganz große Rolle.
Also sozusagen im Alltag der Menschen.
Genau, im Alltag. Und diese sogenannten Gachacha-Gerichte wurden ja 2002 eingerichtet, hatten ursprünglich das Ziel, die Gefängnisse zu entlasten und auch die nationale Gerichtsbarkeit, die völlig überfordert gewesen ist mit der Anzahl der Täter. Es hätte ungefähr 100 Jahre gedauert, um die abzuurteilen. Und daraufhin wurden eben diese Gachacha-Gerichte, um das Ganze zu vereinfachen und halt auch einen traditionellen Aspekt mitzugeben, eingerichtet. Allerdings haben diese Gachacha-Gerichte wiederum zu sozialem Sprengstoff geführt. Also es hat vorher eigentlich eher ein Klima des Schweigens geherrscht in Ruanda und mit diesen Gachacha-Gerichten ist das eigentlich alles wieder hochgekommen und aufgebrochen. Und es ging auch so weit, dass große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Es sind einige Zeugen ermordet worden im Vorfeld von Verhandlungen und natürlich wurde auch von Menschenrechtsorganisationen angeprangert, dass die Art und Weise der Verfahren eben juristischen Normen widerspricht eigentlich.
Dann könnte man eigentlich formulieren, Schweigen wäre an dieser Stelle besser gewesen, also das Schweigen beizubehalten, anstatt diese Gerichte einzurichten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde es nicht so zugespitzt formulieren. Also man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, was in der Forschung im Bereich von Transitional Justice eben behandelt wird. Wie gehen Gesellschaften mit so einer Vergangenheit um und wie kann sie oder muss sie überhaupt aufgearbeitet werden? Also es gibt Beispiele wie zum Beispiel Spanien, wo eben der Pakt des Schweigens geherrscht hat, was ja bisher relativ gut funktioniert hat. Ne? In Ruanda hat man sich dazu entschieden, nein, Schweigen geht nicht, wir müssen aufarbeiten. Grundsätzlich würde ich auch sagen, es muss aufgearbeitet werden. Die Frage ist nur, wie geschieht es? Und in Ruanda ist es halt so, dass der Aufarbeitungsdiskurs, also der politische Diskurs, immer noch anhand der Konfliktlinien Hutu und Tutsi läuft und dass quasi Hutu gleich Opfer ist und Tutsi gleich Opfer und Hutu gleich Täter. Und das führt nicht so zum sozialen Wandel und hat deshalb natürlich noch mehr sozialen Sprengstoff an sich drin.
Verstehe. Kommen wir nochmal auf die politische Ebene zurück. Vor dem Völkermord Anfang der 90er Jahre wurde in Ruanda das Mehrparteiensystem eingeführt, was ja erstmal nach mehr Demokratie klingt. Aber genau zu diesem Zeitpunkt ist der Bürgerkrieg ausgebrochen, der dann in diesem schrecklichen Gemetzel endete. Da drängt sich einem ja die Frage auf, kann Demokratisierung auch schaden?
Ja, das ist völlig richtig. Also man geht in der Forschung zum Konfliktursachen oder Kriegsursachenforschung, geht man davon aus, dass gerade solche Transformations- und Demokratisierungsprozesse in bestimmten Kontexten natürlich nur zu gewaltsamen Konflikt führen können. Und das ist gerade dann der Fall, wenn noch andere strukturelle und Prozessfaktoren dazukommen und vor allen Dingen, dass es um die Teilhabe an der Macht geht und so war es dann auch in Ruanda. Ne? Also dass quasi die politische Elite sich in ihrem Machtanspruch gefährdet gesehen hat durch die Liberalisierung, durch die Einführung auch extern gewollte Demokratisierung sich eben in Gefahr gesehen hat, die Macht zu verlieren. Und das war mit ein Grund, warum der Genozid passiert ist.
Jetzt heute ist es ja auch so, dass wir das Kagame-System aus unserer Sicht als autoritär betrachten oder als semi-autoritär, wie Sie sagen. Müssen wir Industriestaatenmenschen vielleicht hinnehmen, dass in Ruanda das autoritäre Durchsetzen von staatlicher Ordnung, also den Ruandern selber im Moment noch wichtiger ist als demokratische Verfahren?
So weit würde ich nicht gehen. Also ich glaube, dass es jedem besser geht, der in einer Demokratie lebt. Und in Ruanda herrscht im Moment auch eigentlich schon seit Jahren ein Klima der Angst und auch des Schweigens. Wenn man mal in das Land fährt, dann merkt man, dass es sehr bedrückend ist. Die Menschen sind nicht fröhlich. Es mag jetzt nicht nur an dem System liegen, natürlich auch an der Vergangenheit. Aber das Problem ist einfach, dass in autoritären Regimen natürlich bestimmte Gruppen auch marginalisiert werden. Und das wiederum kann auch zu Konflikten führen.
Mich würde interessieren, was Sie meinen, welchen Weg Ruanda jetzt gehen könnte. Wie könnte das Ausland Ruanda dabei unterstützen?
Ja, also die internationale Gemeinschaft, die spielt ja eigentlich schon seit Jahren eine schwierige Rolle in dem ganzen Prozess. Also man gibt sich den Anschein, also Ruanda ist quasi in Augen des Westens ein Entwicklungsdarling, ein Musterbeispiel, wird auch als Schweiz Afrikas bezeichnet, weil sie eben eine große Output-Legitimität besitzen. Also
was heißt das, eine Output-Legitimität?
Das bedeutet, dass bestimmte Leistungen geschaffen werden, wie zum Beispiel Armutsbekämpfung, Korruptionsbekämpfung, Landreform, die Kagames Vision 2020. Das sind alles Sachen, die zu einer Output-Legitimität gehören, die Ruanda gerade für die internationalen Geber natürlich interessant machen und für sie wiederum auch legitimieren, warum sie so viel Entwicklungsgelder in das Land fließen lassen. Auf der anderen Seite aber ist das Problem, dass Ruanda eben keine oder die Regierung keine Input-Legitimität hat. Also das wiederum bedeutet, inwiefern zivilgesellschaftliche Organisationen überhaupt an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden, wie jetzt zum Beispiel auch die Bildung von Oppositionsparteien, wo man sieht, dass das gar nicht möglich ist. Und die internationale Gemeinschaft, die aktiv ist, also die Geber in Ruanda, müssten eigentlich verstärkter zum Beispiel über das Instrument der Konditionalisierung darauf achten, dass demokratische Grundwerte da auch an Boden gewinnen können.
Vielen Dank, Julia Viehbach. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg und Associate Fellow am Institut für Entwicklung und Frieden. Vielen Dank, Frau Viehbach, nach Marburg.